Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Ich bin gerade super dankbar, dass ich auch hier erleben darf, dass Gott die Allmacht hat. Hier wurden Sachen heute gesagt, die eigentlich schon die Predigt komplett beschreiben. Es wird um das Herz gehen und als wir uns mit Timo und Martina besprochen haben, welche Themenreihe jetzt dieses Jahr dann beginnt, habe ich mich für Ehrlichkeit entschieden. Ich glaube, Ehrlichkeit ist ein sehr komplexes Thema, weil jeder von uns Ehrlichkeit auch ein bisschen anders versteht. Es ist durch seine Wahrnehmung, durch seine Sicht des Lebens, zeigt er Ehrlichkeit, versucht er Ehrlichkeit zu zeigen und er verlangt auch von anderen Menschen diese Ehrlichkeit. Dann ist man genauso enttäuscht, oder? Ich finde es spannend, ich darf als Zuschauer bei meinen Kindern sehen, wie die sich entwickeln und was für ein Typ Mensch die sind. Während meine Tochter Noemi, wenn die was verheimlicht oder vielleicht so eine kleine Lüge sich einschleicht, dann guckt sie irgendwo hin und schaut dir nicht in die Augen, kriegt schon die ersten Tränen, fühlt sich gleich ertappt und sagt dann gleich die komplette Wahrheit und ist voll panisch. Und während mein Sohn Noah, da merke ich, wenn er lügt, dass er mir tief in die Augen schaut, nicht blinzelt und sagt, ich war das nicht. Ohne rot zu werden. Da sehe ich, wenn mein Sohn Noah lügt. Krass, oder? So verschieden die beiden sind, so verschieden sind auch wir. Ich möchte heute über Ehrlichkeit, über Lüge, über Unwahrheit sprechen und ich möchte nicht mit dem Hammer kommen. Also ich bin der Erste, der Lügen in meinem Leben auch besitzt und hin und wieder als Schutz auch nutzt. Bin ich ehrlich zu euch? Ich fand das sehr interessant, als Martin über diese Wohnung erzählt hat, wenn Jesus in deinem Leben reinkommen würde, welche Türen wären denn in deiner Wohnung verschlossen? Ich muss sagen, ich habe auch Türen in meinem Leben, die verschlossen sind, wo ich mich schwer tue zu sagen, Jesus, hier ist mein Schlüssel. Blick rein. Räume auf. Warum lügen wir? Angst vor Konsequenzen. Um dazuzugehören. Für Anerkennung, wenn es auch unangenehm wird. Und zum eigenen Vorteil. Oft manipulieren wir auch. Es geht um uns. Warum ist Ehrlichkeit, warum ist Wahrheit so wichtig? Weil reines Vertrauen dadurch entsteht. Glaubwürdigkeit, auch dadurch werden Konflikte vermieden. Es geht um unseren Ruf auch als Christen. Ja, man wird uns erkennen an unserer Liebe, die mit Ehrlichkeit verknüpft ist. Ich möchte eine Geschichte mit euch heute gemeinsam lesen. Das ist die Geschichte in Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Das ist eine krasse Geschichte, aber ich habe die jetzt mal ausgesucht. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln, aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Überleg mal, der Satan von dir Besitz ergreift. Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. Als ich das als junger Christ, ich bin jetzt auch nicht alt, aber als ich mich frisch bekehrt habe, diese Geschichte gelesen habe, dachte ich, ich müsste ja am Tage oder in der Woche so 7, 8 Mal umfallen. Ich finde es heftig, gerade im Neuen Testament, wo Jesus gekommen ist, wo Jesus für unsere Sünden gestorben ist, passiert so eine Aktion. Es gibt definitiv, meiner Meinung nach, schlimmere Sünden auch, ne? Mord, Diebstahl, Götzenanbetung und so weiter. Und doch steht diese Geschichte im Neuen Testament. Und doch ist sie so extrem. Sie ist so erbarmungslos, fühlt sie sich auch an, wenn man die liest. Sie fallen tot unter, tot um. Aber wir müssen den Kontext verstehen, in welcher Situation die Gemeinde damals war. Wir lesen im Kapitel 4, in Apostelgeschichte Kapitel 4, dass die Gemeinde rasant wuchs. Also diese Gemeinde war in einem Zustand, die sehr schnell gewachsen ist. Sie war in einem sehr gesunden Zustand. Menschen waren, steht in der Schrift geschrieben, ein Herz und eine Seele. Heute ging es viel um das Herz. Übrigens geht es ja auch gleich viel um das Herz. Ein Herz und eine Seele. Und es wird beschrieben, dass es eine Kultur der geistlichen und materiellen Einheit gab. Der geistlichen Einheit. Ich glaube persönlich, dass wir Kirchen heute so viele Probleme haben, weil wir keine geistliche Einheit besitzen. In Gemeinden und in verschiedenen Gemeinden. Das heißt, die Gemeinde, das war, wie ich das so lesen kann und vom Kontext auch herausgelesen habe und in anderen Schriften auch recherchiert habe, war sie in einem sehr heiligen Zustand. Der eigene Besitz, das Anrecht darauf hatte, eine ganz andere Ebene. Keiner der Gläubigen musste Not erleiden. Das ist heftig, Leute. In der Luther- oder in der Schlachter-Übersetzung wird beschrieben, dass es keinen Mangel gab. Heute wurde für die Ältesten gebetet, für die Gemeinde. Es wurde letztlich dann zum Schluss gesagt, wir sind alle gleich. Und da hat man es gespürt. Es gab keinen Mangel, es gab keine Not. Wenn einer arm war, hat der andere, der mehr hatte, was verkauft. Und er wurde versorgt. Ein Herz und eine Seele. Alle waren gleich, keine Not und eins in der Verkündigung der Botschaft. Parallel gab es aber auch, mit was die Menschen auch zu kämpfen hatten, die Kultur des Ansehens. Ich habe zwei Beispiele, die im Neuen Testament, im Matthäus stehen und im Lukas. Da geht es auch, wo Jesus sagt, über das Beten warnt Jesus seine Jünger davor, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Straßen zu beten, um von anderen gesehen zu werden. Er ermutigt sie stattdessen, in ihren Kammern zu gehen, die Tür zu schließen und im Verborgenen zu beten, um von Gott belohnt zu werden. Jesus ermutigt seine Leute, ein aufrichtiges Gebet vor Gott zu machen, ohne auf das Lob und die Anerkennung der anderen zu zielen. Das war gang und gäbe. Man hat sich gezeigt, man hat sich präsentiert. Es war wichtig für die Menschen da draußen zu wissen, okay, denkt er gut über mich? Habe ich genau dieses Image, was ich mir wünsche? Dann gab es das andere Beispiel, was Jesus auch seinen Jüngern in Gleichnissen erzählte, über das Geld zum Beispiel. Die Reichen, die ihre Gaben in den Gotteskasten warfen, und die Witwe, die hingegen nur 2 Schärflein spendete. Was sagte Jesus dazu? Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Es war üblich damals, dass Menschen, wenn sie was gegeben haben in diesem Opferkasten, dass die gesehen worden sind. Ich kenne das aus türkischen Hochzeiten. Ja, wart ihr schon mal in einer türkischen Hochzeit? Da wird ja richtig so, und er hat so und so viel Goldringe gelegt. Und die Leute, wenn einer nur so einen Goldring gebracht hätte, die wurden ganz rot, weil die unter Druck waren. Ich kenne das aus Italien auch, meine Eltern sind Italiener. Da wird darüber erzählt, was man geschenkt bekommt. Und gleichzeitig baut man so einen Druck auch auf. Aha. Ich kenne Familien, die nehmen Kredit auf. damit die ein großes Geschenk machen können. Das ist Druck, das hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Die tun das aus Druck, damit man angesehen ist. Und dieses ganze, ja, also dieses ganze Bild müsst ihr euch mal vorstellen, in diesem Druck hat auch Hananias und Saphira gelebt. Überlegt mal, sie wollten in einer Kirche dazugehören und auf einmal merken die, meine Güte, der Michael, der verkauft gerade seinen Garten. Der Hans, der hat seine zwei Autos verkauft und der gibt das Geld einfach hin. Ja, wir haben jetzt auch ein Häuschen, was machen wir denn jetzt damit? Worauf will ich hinaus? Gutes zu tun bedeutet nicht immer, dass es auch gut gemeint ist, welche Motivation dahinter ist. Welche Sünde tat nun Hananias? Das ist super interessant. Hananias wollte, ohne etwas zu sagen, den Anschein erwecken, seinen Besitz komplett zu opfern. Er wollte sich so darstellen, Petrus durch den Geist Gottes ertappte ihn aber. Saphira hingegen bekam die Chance, gefragt zu werden. Sie wurde gefragt, ist das alles? Und sie log. Beide fielen aber um. Das ist eine interessante Art und Weise von Lüge, von Ehrlichkeit. Der Hananias hat gesehen die Situation, okay, wenn Menschen sehen, dass wir was verkaufen, gehen sie davon aus, dass wir alles geben. Ne? Man kann ja auch in dem Text, wie man den liest, sagen, Hananias hat ja gar nicht gelogen. Der wurde ja nicht mal gefragt. Der ist einfach rumgefallen. Er wollte aber diesen Anschein erwecken. Saphira, die wurde gefragt. Gott geht mit dieser Lüge anders um als sonst. Ich persönlich glaube aber, dass auch wenn Gott heute nicht mehr so eingreift, die Lüge uns seelisch, na, auch wenn wir nicht tot umfallen, danke, gibt es Teile in uns, die sterben können. Wenn Lüge in unserem Leben groß wird und Ehrlichkeit klein wird, können in unserem Herzen, in unserer Identität Teile sterben. Es gibt bewusste Lügen, es gibt Notlügen, es gibt diese Halbwahrheiten, diesen Geheimnissen, das Ungesagte beziehungsweise das Verborgene. Warum diese Unehrlichkeit? Aus Gier, Anerkennung, Druck, Angst, Scham. Ich glaube persönlich, dass in uns, in unserem tiefsten Inneren, in unserem Urverhaltensmuster, der eigentlich durch Jesus Christus vernichtet wurde, aber noch in uns schlummert, eine gewisse Schutzreaktion sich befindet. Ein falscher Schutz, ein geheimer Ort, eine verschlossene Tür, wie Martin gesagt hat. Ein Ort, wo wir uns verstecken, ein Ort, wo wir Schutz suchen. Wie ich gerade gesagt habe, das liegt an unserem Urverhaltensmuster. Und einmal, wenn ich so die Gier so in uns schaue und letztendlich da weiter grabe, ist in mir die Angst, nur ein Mensch zu sein. Ich will das nochmal erklären. Die Angst, nur als Mensch fehlerhaft gesehen zu werden, mit Mängel, mit sündigem Verhalten, löst in mir einen Schutz aus. Deswegen will ich mich so präsentieren. Ich will eigentlich der Welt sagen, hey, ich bin doch eigentlich gut. Ja? Es gibt auch die Gier, dass man sich abheben möchte von anderen. Ja? Ich bin zwar ein Mensch, es gibt ja die Leute, ja, ich bin nicht perfekt, ich bin nur ein Mensch. Und trotzdem gebe ich dir das Gefühl, ich bin besser als du. Ich bin höher als du. Angst vor der Verurteilung. Was ist, wenn ich erwischt werde? Was ist, wenn das, was ich bin, das Reine, wenn das nicht ausreicht? Wenn das zu wenig ist? Und dann dieses Verbergen. Lieben, warum sage ich Urverhaltensmuster? Damit will ich den Kreis auch schließen, der Sache Sinn geben. Ich glaube, dass der erste Mensch sich ja genauso verhalten hat, der Adam. Der Adam, der die Gier hatte, der die Verlockung gehabt hat, als Satan ihm gesagt hat, du wirst sein wie Gott. Du wirst zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Die Gier, nicht ein Mensch sein zu wollen. Die Gier, etwas Höheres zu sein. Das hat letztlich Adam dazu geführt, dass er diesen Schritt geführt hat. Und dann dieses Verstecken, als er wie Schuppen aus den Augen das verloren hat, okay, was habe ich denn nur gemacht? Dann hat er sich erstmal versteckt. Er hatte Angst. Er hatte Angst vor Gott, was er ihnen sagen würde, was er mit ihnen tun würde. Und dieses Verbergen. Der Mensch, was will ich damit sagen? Der Mensch hat sich nach 7.000, 8.000 Jahren immer noch nicht verändert. Wir können über Hananias und Saphira sehr erschrocken staunen. Wir können über Adam und alle anderen biblischen Personen uns wundern. Und heute sind wir vielleicht anders dekoriert, aber eigentlich ziemlich gleich. Durch Lüge stirbt etwas. Ich glaube persönlich, dass wir das als Schalen um unser Herz. Ich nehme, glaube ich, dieses Herz gleich, das ist viel schöner. Ich glaube, wenn wir diese Schalen um uns herum haben, die uns knechten, die uns einsperren, dann stirbt was in uns. Ja, es hört sich vielleicht radikal an, aber wenn Lüge, wenn keine Ehrlichkeit in unserem Leben, in unserem Herzen ist, stirbt Vertrauen, das zwischenmenschliche Vertrauen. Es stirbt Vertrauen, was wir zu Gott haben müssten. Wenn wir uns schützen und verschließen, stirbt das Vertrauen. Es stirbt Beziehung, zwischenmenschliches. Wenn Menschen dahinter kommen, dass wir sie belogen haben, dass wir nicht ehrlich sind, stirbt Beziehung. Es stirbt Beziehung, nicht die Verbindung, versteht mich richtig, die Qualität der Beziehung zu Gott. Wir rauben uns des Segens. Es stirbt letztlich die Identität, die Gott uns eigentlich vorbereitet hat von Anfang an. Es stirbt der Mensch, beziehungsweise der blüht nicht auf, der kommt nicht in dieses, in diese eigentliche Position, die wir eigentlich gerecht sein müssten. Aber was machen wir damit? Was ist, wenn durch unser Leben, durch unsere Prägung, durch unser Naturelles auch, durch diese, ja, Urinstinkt will ich nicht mal nennen, sondern dieses Urverhalten, wir letztlich so reagiert habe und unser Herz so verschlossen ist, was machen wir dann? Sind wir alleine auf uns gestellt? Schlimmer noch, denken wir, dass es so richtig ist? Ich vertraue niemanden. Dieser Welt kann man keinen vertrauen. In der Kirche kann man keinen vertrauen, weil man so enttäuscht wurde. Eigentlich der Ort, wo ich mir alles erhofft habe, und ich dann doch feststellen muss, es sind auch nur Menschen. Egal ob Ältester, egal ob normaler Kindergottesdienstmitarbeiter oder normaler Gast. Wir können auch im Negativen alle gleich sein, nicht nur im Positiven. Ich persönlich glaube, dass es nicht ohne ist, wenn wir uns in einem Reinigungsprozess befinden. Es wurde hier heute viel über das Herz gesagt. Wenn das Herz frei ist. Es gibt ein Beispiel. Es gibt ja das Lied Reinige mein Herz. Das habe ich mir gewünscht. Martin hat mich ja gefragt. Ich liebe dieses Lied. Und es hat mich immer fasziniert. In dem Text wird ja gesagt, mach mich rein wie Gold. In deinem Feuer. Und ich liebe ja Physik. Und hab mich viel beschäftigt auch damit. Ne? Ich bin Heizungsbauer, gelernter Heizungsbauer und habe Schweißen auch gelernt, war immer fasziniert. Ah, ist das schön, wie sich da Eisen verbindet und was passiert da alles. Aber man braucht auch Hitze dafür, sonst kannst du es vergessen. Und es gibt eine ähnliche Reaktion beim Gold. Es gibt die mechanische Reinigung. Das ist die, würde ich jetzt mal so beschreiben, wenn wir versuchen, uns zu befreien im Leben ohne Gott. Ja? Und in dieser mechanischen Reinigung wird das durch eine grobe Bürste, wird da gebürstet, es wird geschabt, es wird geschliffen und dann kriegt man mehr oder weniger das Gold ganz okay gereinigt. Aber es ist anstrengend, es tut auch weh, wenn man es selber macht. Und es ist nicht mal richtig rein. Ich glaube, das ist, wenn wir Menschen, es gibt Menschen auf diesem Planeten, die versuchen, ehrlich zu sein. Die haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden, ohne den Allmächtigen aber. Ja, und es ist anstrengend, weil auch die spüren, ohne an Gott zu glauben, dass sie gegen den Strom schwimmen. Das ist eine Lügenwelt letztlich. Aber dann gibt es die Reinigung durch das Feuer bei Gold. Die Raffination. Bei diesem Prozess wird geschmolzenes Gold durch Destillation gereinigt, um Verunreinigungen zu entfernen. Das heißt, das Gold wird geschmolzen, es wird sehr, sehr flüssig. Es verliert komplett seine Härte. Und durch Mittel, die man dazu hinzufügt, geht die Verunreinigung komplett weg. Wisst ihr, wie pures Gold sich anfühlt? Wer hat schon mal pures Gold in der Hand gehabt? Martin, wie fühlt sich das an? Kalt. Kommt auf die Raumtemperatur an. Ja. Ne? Aber das Besondere an pures Gold, also diese 999,999, ist, dass Gold sehr weich ist. Es ist sehr biegsam. Es ist sehr formbar. Und ich möchte dieses Bild für unser Herz nehmen. Wenn wir durch das Feuer des Herrn, ja, durch diesen Prozess, diese Schalen entfernen lassen, kriegt unser Herz eine Formbarkeit, eine gesunde Formbarkeit. Ich rede nicht von einer Formbarkeit, wo wir uns von anderen Menschen formen lassen sollen. Das ist nicht die Formbarkeit, die ich meine. Ich rede von dem Zustand, wo das Herz letztlich dann wachsen kann. Wenn wir dieses Herz dem Herrn geben, diese Art von Formbarkeit, wenn wir uns formen lassen, dann können wir wahre Freiheit erlangen. Und es ist dieses Herz, was Menschen dann auch sehen werden, die Jesus nicht kennen. Es ist das, was damals die Gemeinde ausgemacht haben. Die waren ein Herz und eine Seele. Und die Menschen sahen es, wollten dabei sein. Nicht, weil die ein gutes Event organisiert haben. Ey, die sind so krass gewachsen. Ich glaube, die waren super unorganisiert. Ja, die hatten gar keine Zeit, irgendwie eine Struktur oder eine Strategie aufzustellen. Ne? Wir maßen uns heutzutage an, ich liebe gut organisierte Gottesdienste, versteht mich nicht falsch. Aber wir maßen uns an, heute durch gewisse Knöpfe die Stimme des Herrn noch lauter sprechen zu lassen. Letztlich wird man uns an der Liebe erkennen. An der Liebe, an diesem Herz, an dem Herz und der einen Seele. Aber wie geht das? Wie kann das praktisch aussehen? Lieben, wir brauchen erstmal Wahrheit in unserem Leben. Im 1. Korinther 15, 45 steht geschrieben, in der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Der Tod ist besiegt. Ohne diese Wahrheit können wir nach Hause fahren. Der Tod ist besiegt. Die Menschen haben damals damit gepredigt, damit evangelisiert. Der Tod ist besiegt. Jesus ist auferstanden. Wir reden immer vom Kreuz. Ist interessant, ne? Dass wir ein Kreuz tragen. Aber die Menschen damals haben über die Auferstehung geredet. Die haben gefeiert. Die haben nicht über das Kreuz geredet. Das Kreuz ist wichtig. Das zeigt uns das Opfer. Das zeigt uns, dass alles bezahlt wurde. Aber wir müssen über die Auferstehung reden. Der Tod ist besiegt. Und das Interessante ist, dass Satan, gehen wir mal kurz zu Adam wieder zurück, zum ersten Adam, wie es hier geschrieben steht, er hat damals gesagt, isst die Frucht zu Adam und Eva. Ihr werdet doch nicht sterben. Und jetzt dreht er das Ganze schon über tausende von Jahren und sagt, ihr seid tot. Ihr seid nicht gerettet. Er dreht es. Als der Mensch lebendig war, hat er gesagt, ihr werdet nicht sterben. Mach es. Heute sagt, ihr seid tot. Ihr seid nicht gerettet. Ihr seid nicht in der Gemeinschaft Jesu. Wahrheit ist wichtig. Demut. Ah, Demut, Leute. Hey, Demut. Großes Wort. Also ich habe persönlich die letzten 2 Jahre viel über Demut gelernt. Eine sehr unangenehme Ebene, wo ich gedacht habe, what, das ist Demut? Demut, ihr Lieben, ist nicht weniger von sich zu halten. Ich bin Lobpreiser und der Johannes Hartel hat was ganz Wundervolles gesagt. Wenn du schön gesungen hast oder toll gespielt hast und dann kommen die Leute, oh, danke für die Musik, und dann gibt's diesen Christ, der sagt, ey, Gott war's. Das ist ja unsere Antwort oft, ne? Dann sagt Johannes, wisst ihr, was ihr dann zu diesem Lobpreiser sagen sollt? Tut mir leid, so gut warst du nicht. Okay? Kommt mal wieder runter. Demut ist nicht weniger von sich zu halten. Demut ist weniger an sich zu denken. Sprich, du bist nicht das Zentrum der Welt. Die Menschen denken nicht den ganzen Tag über dich nach. Auch wenn du der King bist, die feiern dich nicht den ganzen Tag. Wenn du der Abgestoßene bist, die denken auch nicht schlecht den ganzen Tag über dich. So wichtig bist du nicht, aber du bist wertvoll. Okay? Versteht mich richtig. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Ich bin wertvoll, aber nicht so wichtig. Wenn ich morgen nicht da bin, wird sich die Welt weiterdrehen. Ganz einfach. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir sind nicht Gott. Die Welt dreht sich, weil Gott es möchte. Wir atmen, weil Gott es will. Der könnte mit jedem Klipser alles beenden, wenn er wollen würde. Und das ist ganz wichtig. Demut zeigt uns, dass wir Menschen sind. Nicht Gott. Und in uns steckt es drin. Wir wollen so kleine Götter sein. Wahrheit, Demut. Was ganz Praktisches, was nicht einfach ist. Ich glaube, wir Christen sind da Experten geworden, nicht transparent zu sein. Ja, transparent, warum muss man alles über mich wissen? Schütz dich. Pastoren, Leiter in der Gemeinde nutzt das gerne. Ja, ich kann doch nicht alles erzählen. Ja, warum nicht? Wer sagt das denn? Wer sagt das denn, dass wir nicht alles preisgeben könnten? Damit meine ich nicht, dass ihr jeden Sonntag hier euer ganzes Leben erzählen müsst. Ich rede davon, wenn Leute dich kennenlernen und sagen, hey, bei denen bin ich richtig dran. Kennt ihr diese Kollegen auf der Arbeit, die ein bisschen lauter sind, ein bisschen aufbrausen, aber du weißt im tiefsten Inneren, bei dem weiß ich, wo ich bin, woran ich bin. Und dann gibt's diese... dieses Face, hi. Ja, wir Christen sind Experten darin. Bis hierhin, aber nicht weiter. Du kannst in meine Wohnung, aber nur im Wohnzimmer rein. Alle Türen sind verschlossen. Transparenz ist, glaube ich, das Praktische, was wir auch machen können. Es ist nicht einfach, ihr Lieben. Wir wurden wahrscheinlich in unserer Kindheit beim Heranwachsen oft enttäuscht und verletzt und das hat sich so wie Schalen um uns ummantelt. Aber wenn wir mit Gottes Hilfe diese Reinigung durchführen, leben wir in einer Freiheit, die unfassbar ist. Wir haben nichts zu verlieren. Und nicht wie so ein Verbrecher, wie so ein Mafiose, ich habe nichts zu verlieren und bringe die ganze Erde um, sondern ich habe nichts zu verlieren, weil es ist alles da. Gott sieht es sowieso. Dann lass es uns doch wirklich auch leben. Ja? Freiheit in Christus. Reinige mein Herz. Ich bin immer so ein bisschen traurig, wenn ich so diese Ebene der Freiheit habe, dann genieße ich die und dann kommt wieder dieser Domenico, der doch sich irgendwie schützen möchte. Es ist nicht einmal begriffen und einmal gelernt, es ist ein Prozess. Und ich wünsche uns als Kirche Jesu, dass wir diese Freiheit in Christus haben. Die Wahrheit wird uns frei machen. Ja? Und dann wird man uns auch in den Kalf. Ich bin seit einem Jahr mit meiner Familie hergezogen. Noch nie so viele Gemeinden auf einem Fleck gesehen. Unglaublich. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die sehen viele Kirchen. Ich bin gespannt, ob man uns an unserer Liebe erkennen wird. Lass uns beten. Großer Gott, es ist nicht einfach. Ehrlichkeit, Wahrheit. Gerade in einer Lügenwelt, wo der Vater der Lüge hier sein Unwesen treibt. Ist es nicht einfach nachzuvollziehen und anzunehmen, dass Ehrlichkeit, Wahrheit der allerrichtigste Weg ist? Ich bitte dich einfach, dass du uns frei machst von diesen Schalen. Ich bitte dich einfach, dass du uns die Ängste wegnimmst, diesen Schutz, den wir über Jahre aufgebaut haben. Und ich bitte dich, dass du unser Herz nimmst, dass du es formst. In allem, was wir tun, heißt es in deiner Schrift, behüte dein Herz. Bitte segne uns. Lass uns ein Herz und eine Seele sein, dass die Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen, das Strahlen sehen werden. Dein Licht. Herr, wir sind Menschen, du bist Gott. Lass uns das immer wieder begreifen. Amen.